Ich werde also zunächst ein paar Sätze, Worte zur Biografie Sarrazin sagen, versuchen Sarrazin einzuordnen in die Entwicklung der Bundesrepublik, alles sehr kurz und knapp, in die Entwicklung der SPD. Und dann werde ich also auf das Buch eingehen, sehr intensiv, Deutschland schafft sich ab. Zunächst also zu Sarrazin. Ich fange mal also an, weil also ich auch schon gefragt worden bin als Referent, wo kommt eigentlich der Name her? Ich werde also einfach mal aus Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab zitieren. Die bürgerliche westfälische Familie Sarrazin, der ich väterlicherseits entstamme, ist im 19. Jahrhundert stark gewachsen. Das nahezu einheitliche Muster der Familiengründung lässt sich anhand des Familienarchivs gut verfolgen. Jetzt passt gut auf, denn vieles von dem, was Sarrazin jetzt also später als ideologische Prämissen bringt, taucht also schon in seinem eigenen Lebenslauf sozusagen auf, implizit. Nämlich, das nahezu einheitliche Muster der Familiengründung lässt sich anhand des Familienarchivs gut verfolgen. Die jungen Männer machten eine Ausbildung und erste berufliche Schritte, bis sie eine auskömmliche Anstellung hatten. Im Alter zwischen 27 und 32 hielten sie, die jungen Männer, um die Hand einer Tochter aus gutem Hause an, also um ein Mädchen mit guter Erziehung und einer gewissen Mitgift. Die jungen Frauen waren mindestens 19, aber kaum älter als 25 Jahre. Dann kamen in rascher Folge 4 bis 7 Kinder. Und wenn die Frau Anfang bis Mitte 30 war, war die Phase der Familienbildung abgeschlossen. Scheidungen sind mir aus dem Familienarchiv nicht überliefert. Mütterlicherseits war das Muster bei meinen Vorfahren ähnlich. Es setzte sich fort bis zur Generation meiner Eltern. Im 19. Jahrhundert konnte keine Rede davon sein, dass die gebildeten Schichten unterdurchschnittlich fruchtbar waren. Wichtiges Thema bei Sarrazin. Im Gegenteil, ein erstaunlich großer Teil der Menschen heiratete gar nicht, weil er nicht die Mittel zur Gründung einer Familie hatte und die Kindersterblichkeit unter den Armen war hoch. Wer heiratete, hatte allerdings umso mehr Kinder. In einer Hinsicht stand die DDR noch in der Tradition des 19. Jahrhunderts. Die Frauen bekamen früh Kinder, selbst die Studentinnen und späteren Akademikerinnen, und zwar großenteils noch während des Studiums. Das hatte sogar Vorteile, denn man erhielt eher eine Wohnung. Überdies gab es genügend Kitas und Krippenplätze, sodass man trotz Kindern studieren konnte. Das in der Bundesrepublik seit Jahrzehnten bekannte Phänomen, dass Frauen mit hoher Bildung weniger Kinder bekommen, kannte man in der DDR nicht. Die Grundbedürfnisse in der DDR waren für alle gedeckt und kaufen konnte man sowieso nicht viel. Darum gab es auch keine überdurchschnittliche Geburtenhäufigkeit in der Unterschicht. Die im Verhältnis zur alten Bundesrepublik höhere Fruchtbarkeit der Gebildeten und niedrigere Fruchtbarkeit der Unterschicht wirkten sich günstig auf die durchschnittliche Intelligenz in der DDR aus. Der Intelligenzforscher Volkmar Weiß schätzt den Durchschnitts-IQ der zuletzt in der DDR geborenen Kinder wegen der Zusammensetzung der Elternschaft auf 102. Für die heute in Gesamtdeutschland Geborenen schätzt er wegen des hohen Unterschichts Anteils die durchschnittliche Intelligenz nur auf 95 Punkte. Zu Sarrazins weiterem Werdegang werde ich gleich noch mehr sagen. Sarrazin selber sagt, ich war lange genug Fachökonom, Spitzenbeamter und Politiker, um zu jeder meiner Thesen den besten Anwalt aller nur denkbaren Gegenthesen abzugeben. In Form von Vorlagen, Vermerken, Redeentwürfen und Aufsätzen habe ich in den letzten 35 Jahren tausende von Seiten mit Gegenthesen gefüllt. Meine Chefs mussten politisch überleben und ich war dazu da, ihnen dabei zu helfen. Das hatte seinen Preis. Oftmals konnten subjektiv empfundene Wahrheiten nur dosiert vorgetragen werden. Immer wieder habe ich die Erfahrung gemacht, dass es in verantwortlicher politischer Position zwar nicht unmöglich, aber sehr schwierig und auch nicht üblich ist, unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Es liegt ja durchaus ein Stück politischer Weisheit darin, sich auf lösbare Probleme und mehrheitsfähige Vorschläge zu konzentrieren. Aber das erschwert sowohl die klare Analyse als auch die passende Therapie. Und wenn man nicht aufpasst, wird einem das Gehirn bis zum Verlust der Urteilskraft vernebelt. Das geht allen Spitzenpolitikern so. Viele flüchten sich leider in Seichte. Dabei besteht ein großes gesellschaftliches Bedürfnis nach ungeschminkter Wahrheit. Aber wer dieses stillt, lebt politisch gefährlich und wird leicht zum Opfer der Medienmacht, die die politisch Korrekten ausüben. Von meinen 39 Berufsjahren habe ich 7 als aktiver Politiker in einem Stadtstaat, 6 Jahre als Staatssekretär in einem westdeutschen Flächenland und 16 Jahre in den unterschiedlichsten Funktionen auf verschiedenen Ebenen der Bonner Ministerialbürokratie verbracht. Erst gegen Ende meiner Amtszeit als Finanzsenator in Berlin, nachdem ich durch finanzpolitische Erfolge ein gewisses Renommee erworben hatte, habe ich auch außerhalb des ganz engen Finanzbereichs den einen oder anderen offeneren Vorstoß gewagt, etwa zum Thema Hartz IV oder zu Energiesparmaßnahmen. Trotz aller Erfahrung hat es mich sehr verblüfft, welche Resonanz es auslöst, wenn eine Person des öffentlichen Lebens elementare Lebenszusamme knapp und klar auf den Punkt bringt. Und es hat mich erschreckt, welche Flut von hasserfüllten Mails ich empfing, sobald ich ganz konkret gesunde Ernährung von Hartz-IV-Einkommen, Pullover gegen hohe Energiekosten vorführte, dass Eigenverantwortung und Selbstbestimmung möglich und vor allem notwendig sind. Aber es scheint, als würde die Gruppe derer, die sich aus der Verantwortung für sich und für ihr eigenes Leben verabschieden möchte, immer größer. Diese Entwicklung ist keineswegs beschränkt auf bestimmte Einkommensgruppen oder gesellschaftliche Schichten und sie ist keineswegs neu. In der Rückschau kann man nämlich einen Trend ausmachen, der sich seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, also ab 1950 dann, kontinuierlich entwickelt hat. Die Bundesrepublik der frühen 50er Jahre war ein sehr modernes Staatswesen. Nach den 2 verlorenen Kriegen hatten sich katastrophale Folgen gezeigt. Die Institutionen waren zerstört, die Traditionen in Frage gestellt und die Bevölkerung durch Flucht und Vertreibung durcheinandergewirbelt. Doch die spezifischen, achtet drauf, ist wichtig, auch für nachher, doch die spezifischen deutschen Stärken, kann jeder bei sich selber jetzt überprüfen, was jetzt kommt, ein hoher Standard in Wissenschaft, Bildung und Ausbildung, eine leistungsfähige Wirtschaft und eine qualifizierte Bürokratie, waren durch die Katastrophe des Krieges und die Zerstörung der Infrastruktur erstaunlich wenig beeinträchtigt worden. Passt auf, die Angehörigen der Führungsschichten und der Bürokratie waren zu 90% willige Helfer der Nazi-Diktatur gewesen. Das wirkte sich aber keineswegs auf ihre Effizienz beim Wiederaufbau der Bundesrepublik aus. Ganz und gar ungebrochen durch die Katastrophe und die Chance zum Wiederaufbau, sogar noch angestachelt waren, jeder kann ja seinen Nachbarn jetzt angucken, sofern er deutsch ist, waren also die Charakteristika der Deutschen, traditioneller deutscher Fleiß, der Hang zum Tüfteln und zum Verbessern. Sarrazin wird 1945 geboren, das soll ja eine Einführung sein, auch für die nächsten beiden Veranstaltungen. Er erlebt die Adenauer-Monokratie als Jugendlicher und Sarrazin macht nach seinem Abitur, das war relativ normal, das, was er Wehrdienst nennt, studiert Volkswirtschaftslehre. Er macht Karriere in der SPD. In welche SPD gerät der Sarrazin? Nach dem endgültigen Abschied der SPD von einer Klassenpartei mit letzten marxistischen Wurzeln zu einer Volkspartei, nun mit allen Wurzeln irgendwo und nirgends, Godesberger Programm 1959, Sarrazin war ungefähr 14 Jahre alt, entfernt sich die SPD also immer mehr von ihren linken Wurzeln. Als Stichworte. Spätestens mit der Einführung des Grundgesetzes Artikel 131 in das Grundgesetz war die Restaurationsphase abgeschlossen. Da durften nämlich alle Ex-Nazis, kurz gesagt, wieder in alle ihre Ämter. Ökonomisch Politisch, militärisch, ideologisch war die Bundesrepublik in das kapitalistisch-imperialistische Weltsystem integriert. Die von den Siegermächten zunächst nach der Befreiung vom Faschismus auch für Westdeutschland proklamierten antifaschistischen Ziele D hoch 4, nämlich Denazifizierung, Demilitarisierung, Demonopolisierung, Demokratisierung, waren längst vergessen oder in ihr Gegenteil verkehrt worden. Alles lief viel intensiver als vorher. Die Wünsche der monopolistischen und nicht monopolistischen Bourgeoisie der herrschenden Klasse waren in Erfüllung gegangen. Personell waren bis auf wenige faschistische Spitzenverbrecher alle Funktionseliten, die den deutschen Faschismus möglich gemacht hatten und bis 1945 begeistert mitgemacht hatten, wieder in Amt und Würden und setzten ihre Karrieren fort. Spätestens 1955/56 war mit dem Verbot der KPD und der nun auch offiziellen militärischen Restauration die letzten wichtigen Prozesse vollzogen. Die SPD rang um die nationale und internationale Anerkennung, auch regieren zu können. Zum Teil bekam Linke in der SPD nun Ausschlussverfahren. Die Partei wurde gesäubert, weil sie öffentlich den Anpassungskurs, machten den Anpassungskurs nicht mit und machten das auch öffentlich. Einer meiner gesellschaftspolitisch-historisch wichtigsten Lehrer, Wolfgang Abendroth, hat das lang und breit beschrieben und man kann das da nachlesen. Sarrazin stand immer auf der richtigen rechten Seite. Keineswegs aus Opportunismus, sondern durchaus aus Überzeugung. Abitur am altsprachlichen Gymnasium nebenan in Recklinghausen, Ableistung des Kriegsdienstes nach dem Abitur, Studium der Volkswirtschaftslehre, Abschluss mit einer Dissertation, damals schon Wirtschaftsgeschichte und kritischer Rationalismus. Ab November 1973 bis 1974 war er Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er trat dann der SPD auch gleichzeitig bei. Und 1975 wurde das Buch Kritischer Rationalismus und Sozialdemokratie herausgegeben. Und von da an war eigentlich alles klar. Helmut Schmidt, die Älteren kennen das vielleicht noch, damals schon von den Linken in der SPD als pragmatischer Macher, der mit sozialistischen Ideen längst gebrochen hatte, charakterisiert, schrieb persönlich für dieses Wort das Buch das Vorwort. Seit langem bekannte Schmidt sich als Anhänger des Neopositivisten oder kritischen Rationalisten Sir Karl Popper. Für Popper mündet jeder Versuch einer Antizipation einer vom Kapitalismus befreiten Gesellschaft, wie ihn in den 60er Jahren etwa die Frankfurter Schule zunächst ganz theoretisch entwarf, im Terror irgendwelcher Irrlehrer. Gedacht war natürlich immer an Marx, Sozialismus, Stalinismus. Also Totalitarismus, damals eben DDR, Sowjetunion. Spannend ist es, die Kritik der damaligen Bundesvorsitzenden der Jusos, Heidemarie Wieczorek Zoll, an diesem offiziösen Politikentwurf der SPD zu lesen. Zitat Heidemarie Wieczorek Zoll. Das Buch dient der Rechtfertigung einer Politik, die angesichts schrumpfenden wirtschaftlichen Wachstums versucht, das Anspruchsniveau für Reformen zu senken und staatliche Tätigkeit auf bloßes Reagieren gegenüber den Entscheidungen der privaten Unternehmen auf Orientierung am Machbaren zu reduzieren. Das war also Sarrazins jetzt in der Kritik von Wieczorek Zoll, Haltung schon damals. Reaganomics und Thatcherismus begannen dann also die fordistische Phase des Kapitalismus weltweit umzukrempeln. In Deutschland sprach man bald vom Abschied vom rheinischen Kapitalismus. Herbert Schuy, ein euch bekannter Genosse, berichtete auch schon in Gewerkschaftsseminaren schon in den 90er Jahren, dass es keinen Lehrstuhl mehr an deutschen Universitäten gab in der Volkswirtschaftslehre, der nicht liberal besetzt war. Das vielleicht also ganz kurz also zu diesem Rahmen, auf den man natürlich näher eingehen kann. Ende August 2010 erscheint das Buch Deutschland schafft sich ab, wie wir unser Land aufs Spiel setzen. Vorerscheinen des Buches bringen der Spiegel und die Bildzeitung, wie verabredet, lange Auszüge aus einem Kapitel des Buches, nämlich Kapitel 7, Zuwanderung und Integration. Untertitel des Kapitels: Mehr erwarten, weniger bieten. Sarrazin wird also nach den Spiegel- und Bildzeitungskampagnen von Talkshow zu Talkshow gereicht, von Vortrag zu Vortrag. Die Public Relation läuft auf Hochtouren. Bis heute dürften ca. 2 Millionen Bücher zum Preis von 22,99 Euro verkauft worden sein. Das am schnellsten verkaufte Sachbuch, in Anführungsstrichen, nach 1945. Es stand von September 2010 bis Anfang Februar 2011 an erster Stelle der Spiegel-Sachbuchliste. Da hat es noch kein Buch so lange ausgehalten. Bild brachte tagelang auf Seite 1 unter dem Oberthema "Man wird ja doch noch mal sagen dürfen" und "Kampf um Meinungs- und Pressefreiheit für Sarrazin" abgedruckt gängige konservativ-reaktionäre und faschistoide Aussagen zu Hartz-IV-Empfängerinnen, zu Arbeitslosen, zu Ausländerinnen und zu Migrantinnen. Gemeint sind also meistens türkische und arabische Menschen oder die Sarrazin dafür hält. Das Buch ist herausgegeben worden und angeregt worden vom größten Brain Trust und Politikberater Deutschlands, dem Bertelsmann-Konzern. Sarrazin ist gebeten worden, das Buch zu schreiben. Verlegt wird es dann bei der renommierten deutschen Verlagsanstalt, einer Bertelsmann-Tochter. Bertelsmann reißt nun im Verein mit Bild und Spiegel Grenzen ein. Eine Stimme aus dem muslimischen Bereich, Lamia Kador: "Die massive und pauschale Stereotypisierung der deutschen Muslime kommt an Stammtischen und in zahlreichen Massenmedien gut an. Das Gleiche gilt für die, wie wir noch sehen werden, kulturalistisch und biologistisch diffamierte Gruppe Biodeutscher, die irgendwie der kapitalistischen Profitlogik, also Neoliberalismus, Marktradikalismus nicht entsprechen." Um das vorweg zu sagen, das habe ich auch erst gedacht: Das Hauptthema Sarrazin sind nicht die Migrantinnen, sondern ist die Abschaffung des Restes des sogenannten Sozialstaates. Das ist das Thema. Ist die Abschaffung eines Klassenkompromisses, der in 150-jährigem Kampf von der Arbeiterbewegung zu etwas geführt haben, was ideologisch dann soziale Marktwirtschaft genannt wurde. Das Ziel ist in aller Kürze die weitere Umverteilung von unten nach oben. Darum geht es in dem Buch. Um die Frage zu beantworten, die heute da zugrunde liegt, ob Sarrazin skandalisiert wird oder einfach deutsche Normalität ist, versuche ich an repräsentativen Beispielen aus dem Buch euch ein Bild der Argumentationsweise Sarrazins zu geben. Das könnt ihr dann selber beurteilen. Außerdem versuche ich damit Hinweise zu geben auf die Frage, die immer wieder gestellt worden ist und behauptet worden ist: Ist der Sarrazin ein ganz normaler Rassist? Ist das nur ein konservativ-reaktionärer Politiker? Ist das ein ganz besonders vehementer Vertreter des Marktradikalismus und Neoliberalismus? Oder ist das gar ein faschistoider oder neofaschistischer Autor? Oder welche Affinitäten in diese Richtung bestehen? Wobei das eine das andere nie natürlich ausschließt, sondern zum Teil beginnt. Ich vermeide im ganzen Referat den Begriff rechtspopulistisch, weil das schon wieder das semantische Gleichgewicht des Schreckens rechts gleich links andeutet, impliziert. Ne? Rechtsextremismus, Linksextremismus, Rechtspopulismus, Linkspopulismus und so weiter. Das mache ich nicht mit. Wir haben gute Begriffe, eine gute Terminologie, wie man das also anders sagen kann. Außerdem, wie man sagt, rechtspopulistische Partei, was war die CDU, die CSU? Angesichts der vielen Ex-Nazis in ihren Reihen, vielleicht einfach nur eine postfaschistische Partei? War das eine konservativ-reaktionäre Partei? Was war die FDP? Gerade hier in Nordrhein-Westfalen sind ja da die neuesten Sachen also bekannt geworden über die FDP. Es gab stürmerische Zustimmungen zu Sarrazins Buch. Ich kann euch die also natürlich geben. Eine unseres damals noch Kriegsminister Stellungnahme: Sarrazins Buch ist eine gute Bestandsaufnahme. In der CDU/CSU zweifelte man übrigens, ob Sarrazin mit Gutenberg zusammen eine rechtspopulistische Partei gründen könnte, berichtet der Spiegel in der letzten Ausgabe. Andere Politiker bejubeln Sarrazin geradezu stürmerisch. Ich gehe jetzt mal von einer einfachen These aus: Klassengesellschaft und Ideologie. Die kapitalistische Klassengesellschaft beruht auf der Massenakzeptanz von sozialer Ungleichheit, bedingt durch den Antagonismus von Kapital und Arbeit. Soziale Ungleichheit und Ungleichwertigkeit werden aber für Massen begründet, ideologisch, durch geschlechtsspezifische, kulturelle, biologische, ethnische, religiöse, physische, psychische Differenzen, die vorgeschoben werden. Jeder Mensch ist von Natur aus dumm oder klug, reich oder arm, gesund oder krank, schwarz oder weiß, groß oder klein, leistungswillig oder leistungsunwillig, fleißig oder faul, gewalttätig oder friedlich, tolerant oder intolerant, und da lässt sich nichts dran ändern. Weil solche Meinungen in großen Teilen der Sozialwissenschaft noch als obsolet gelten, also als überholt oder gar rassistisch, wird Sarrazin genau solche Tabus brechen. Zitat Sarrazin: Man durfte ja nicht darüber reden, dass Menschen unterschiedlich sind, nämlich intellektuell mehr oder weniger begabt, fauler oder fleißiger, mehr oder weniger moralisch gefestigt. Und dass noch so viel Bildung und Chancengleichheit daran nichts ändert. Noch so viel Bildung und Chancengleichheit ändert daran nichts. Hier werden einfach anthropologische Konstanten behauptet, das war schon immer so. Das weiß der Stammtisch. Wobei man jetzt also bedenken muss, Ideologien sind nicht bewusste Täuschungsmanöver der Ideologieträger. In gewissem Umfang glauben die Verbreiter von Ideologien selbst an diese. Ideologien sind im Verständnis vieler Historiker oder Sozialwissenschaftler gesellschaftliche Rechtfertigungslehren aus Herrschaftsinteressen. Ideologien propagieren Partikularinteressen, Einzelinteressen und formulieren sie als Allgemeininteressen. Massen müssen überzeugt werden, trotz offensichtlich himmelschreiender Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten, Unfreiheiten, Zwängen, Repressionen, ungebrochen an die eigene Freiheit in der sozialen Marktwirtschaft zu glauben. Die Verbreitung von Ideologien bedeutet eine permanente Schutzimpfung gegen eine ideologische Schutzimpfung gegen alternative gesellschaftliche Perspektiven. Eine andauernde Einübung in die aktive oder zumindest passive Teilnahme an der kapitalistischen Herrschaftsstabilisierung. Wenn ganz besondere Ziele erreicht werden sollen, wie sie Sarrazin sich vorstellt, Abschaffung Reste des sogenannten Sozialstaates, die Privatisierung aller sozialen Risiken, die Entrechtlichung der für Fäulnisprozesse, Zitat Sarrazin, Fäulnisprozesse verantwortlichen Inländer wie auch der Migrantinnen, die juristisch legale Abschottung gegen Zuwanderinnen und die ebenfalls juristisch korrekte freiwillige Auswanderung von Migrantinnen, da müssen für die hemmungslose hegemoniale Entfaltung der Marktführer oder Shareholder besonders harte ideologische Klassenkämpfe geführt werden. Also, ich gehe jetzt mal aus in einem nächsten Schritt von einigen wichtigen Ideologieelementen, die den deutschen Faschismus möglich gemacht haben und im postfaschistischen Deutschland nicht nur mit dem 8. Mai 1945 nicht verschwunden waren, sondern weiterhin ihre politisch-ökonomischen sozialen Grausamkeiten entfalten konnten. Eine bürgerliche Klassengesellschaft braucht als ideologischen Kitt diese Ideologien. Eine der Ideologien, ideologischen Prämissen, Voraussetzungen Sarrazins ist die Sündenbock-Philosophie oder Sündenbock-Ideologie. Wir hatten hier einigermaßen an meinem Manuskript, um nicht also zu überziehen, allzu sehr zu überziehen. Also in 2,5, 3 Stunden bin ich fertig. Für alle möglichen sozioökonomischen Defizite in Deutschland werden von Sarrazin Sündenböcke verantwortlich gemacht. Historisch und aktuell gilt das natürlich nicht nur für Sarrazin. Ich könnte jetzt also Spiegeltitel aus den 90er Jahren in mehreren zeigen. Ansturm der Armen, das schwarz-rot-goldene Boot wird da gestürmt. Das Boot ist voll. Flüchtlinge, Ausländer, Asylanten haben ja nichts verloren. Wir sind schon jetzt zu viele. Ja? Ich könnte Spiegeltitel zeigen, Scheitern der Sprengsatz für Rot-Grün, zu viele Ausländer. Ja? Ich könnte andere Spiegeltitel zeigen, Grenzen zu für Asylanten. Da ist zwar noch ein Fragezeichen hinter, aber die Antwort ist natürlich, kann nur sein, wenn man diese Typen da sieht, ja. Ich könnte andere Spiegeltitel zeigen, gefährlich, fremd, Ausländer und Deutsche, das Scheitern der multikulturellen Gesellschaft, das, was also Frau Merkel jetzt gerade feststellt, ist also von 1997. Oder wer noch keine türkisch-kurdische Gang gesehen hat, der kann sich diese Bäuche angucken. Da schreibt der Spiegel also zu, man sieht also den Bauch mit dem Dolch da, ne, dann noch ein paar Turnschuhe, können von Männern stammen, weiß ich nicht. Und darunter steht also türkisch-kurdische Gang in Berlin-Kreuzberg. Es gibt da zahlreiche Sachen, die aus der Zeit sind und so weiter. Es ist also jetzt nicht die Bild-Zeitung, die sowas gemacht hat, sondern ich will nur sagen, also dass also das, was man als Rassismus bezeichnen kann, aus der Mitte der Gesellschaft kommt und nicht von den Rändern der Gesellschaft. Das muss erstmal klar sein. Je nach ökonomischer Situation werden also rassistische oder biologistische oder kulturalistische Minderwertigkeiten mal mehr, mal weniger betont. Entsprechend der self-fulfilling prophecy, sich selbst erfüllender Prophezeiung, wird die ideologische Prämisse dann auch schnell untermauert, empirisch, mit Zahlen, mit Statistiken. Sarrazin erfindet auch eigene Statistiken, wie er selber zugibt. Zu Sündenböcken kann die Mehrheitsgesellschaft Minderheiten jederzeit erklären. Menschen oder Menschengruppen werden zu Stigmatisierten, die auf irgendeine Art und Weise nicht der gesellschaftlichen Norm und den deutschen Werten entsprechen. Da sind deswegen auch Verlierer. Aus Verlierer werden dann selbstverantwortliche Versager, auch bei Sarrazin. Und die werden schließlich zu von Natur aus böswilligen Schädlingen. Und wenn wir die Ausbreitung dieser Schädlinge nicht stoppen, Untertitel des Buches, schaffen wir uns selbst ab. Denn wir sind Deutschland. Die Deutschen, die anderen sind es nicht. Wir müssen uns wehren gegen die, die Fäulnisprozesse in Gang setzen. Ihr seht, Horrorszenarien und Feindbilder werden vehement produziert. Wenn jetzt Horst Seehofer das Ganze noch toppt, indem er sagt, weitere Zuwanderung in die Sozialsysteme, dagegen würde er sich sträuben bis zur letzten Patrone, dann bedeutet das in der Kollektivsymbolik Krieg. Krieg gegen diese Sündenböcke bis zur letzten Patrone. Die nächste ideologische Prämisse Sarrazins vom Untergang des Abendlandes. Sarrazin schürt also alle in der Kollektivsymbolik verankerten Überflutungs- und Überfremdungsängste. Sein Buch endet mit seinem Albtraum. Das ist jetzt fast wörtliches Zitat, ich fasse das etwas zusammen. In 100 Jahren sind die deutschen Dome, Kreuze sind längst entfernt worden, alle zu Moscheen umgewidmet, wie das mit der Hagia Sophia auch mal war. Und in deutschen Schulen wird Deutsch als Muttersprache nur noch in der Uckermark und im Bayerischen Wald mit 50% gleichberechtigt neben Türkisch und Arabisch nachgefragt. In den meisten anderen Gegenden nur noch zu 20%, In Hamburg, Frankfurt, Main und Berlin wird Deutsch nur noch zu 10% in der Schule als Sprache nachgefragt. Zitat Sarrazin: Ich möchte nicht, dass das Land meiner Enkel und Urenkel zu großen Teilen muslimisch ist, dass dort über weite Strecken Türkisch und Arabisch gesprochen wird, die Frauen ein Kopftuch tragen müssen und der Tagesrhythmus vom Ruf der Muezzine bestimmt wird. Auch die Nationalfahne soll nicht roter Halbmond auf schwarzem Hintergrund mit goldenen Sternen sein, schwarz-rot-gold. Jedes dieser Kapitel von Sarrazin ist mit so einem Sinnspruch überschrieben. Das Kapitel 9 ist überschrieben, Traum und Albtraum. Deutschland in 100 Jahren ist der Untertitel und jetzt der Sinnspruch oder das Motiv. Goethe wird zitiert, über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch, die Vögelein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. Wie gesagt, Deutschland in 100 Jahren, sozusagen Deutschland, Deutschen frei. Die Herrenrasse als nächste ideologische Prämisse. Deutschland den Deutschen. Deutschland ist das Land der Deutschen. Zitat Sarrazin. Das ist die Botschaft durch das ganze Buch. Die Höherwertigkeit von Deutschland und von uns und unserem Land gegenüber allen, die irgendwie anders sind, nicht unsere hohen Werte teilen, von daher logischerweise anderswertiger oder minderwertiger sind, ist klar. Jemand, auf den sich Sarrazin durchaus beziehen kann, ein Berliner Stadtteilbürgermeister Heinz Buschkowski, auch sehr bekannt geworden, sagt, Sarrazin bewegt sich nur Millimeter von der Herrenrasse entfernt. Die Deutschen zeichnen nämlich traditionelle, eindeutige Charakteristika aus. Hier, alle sehen hier den Christian, da kann man das gucken. Der traditionelle deutsche Fleiß, die traditionelle Tüchtigkeit, der Hang zum Tüfteln und Verbessern. Das ist den Deutschen eigen, auf die gründet sich unser Stolz. Und wir können stolz sein, ein Deutscher zu sein. Sarrazin. Nämlich, wir haben allen Grund zum Stolz, ein Deutscher zu sein. Zitat Sarrazin. Stolz und Vertrauen in die Solidität des eigenen Wirtschafts- und Sozialmodells. Trotz Klimawandel und Auswirkungen der Globalisierung zeichnet uns ein Grundoptimismus aus. Dieser Grundoptimismus, Zitat Sarrazin, und die Jahrzehnte des fast ungetrübten Erfolgs haben aber die Sehschärfe der Deutschen getrübt für die Gefährdungen und Fäulnisprozesse im Innern der Gesellschaft. Sarrazin will keineswegs in die völkische Ecke gestellt werden, wenn er sagt, deutsche Stärken sind, ich sagte das schon, ein hoher Standard in Wissenschaft, Bildung und Ausbildung, leistungsfähige Wirtschaft, qualifizierte Bürokratie und ich zitierte schon, die Angehörigen dieser qualifizierten Leute stammen alle aus dem Faschismus, zu 90%. Wir Deutschen haben eine Art Höherwertigkeit, die uns eine Art Bestandsschutz gibt. Aber für diesen Bestandsschutz müssen wir auch aktiv eintreten. Denn sonst schaffen wir uns ab. Wer schafft uns ab? Ideologische Prämisse, biologistischer Rassismus einschließlich Antisemitismus. Allerdings gibt es auch in Deutschland erhebliche Intelligenzunterschiede, also Unterschiede beim Intelligenzquotienten der deutschen Ureinwohner. In Schwaben, in letzter Zeit wieder im Gespräch, wird es immer mehr Maschinenbau und mehr Unternehmertum geben als in der Uckermark. Da ist sie wieder. Und damit auch deutlich mehr Wohlstand. Der Unterschied bei den IQs der Schwaben und in der Uckermark ist eindeutig. Denn das wurde gemessen, immer Sarrazin, an Bundeswehrrekruten aus Schwaben und aus der Uckermark. Da schneiden die in der Uckermark erheblich schlechter ab. Insgesamt aber steht Deutschland noch wegen seiner fleißigen, gebildeten, unternehmerischen und intelligenten Bevölkerung in der Rankingliste der Völker ziemlich weit oben da. Weil in Deutschland aber viel zu lange ausgebildet wird, die Älteren zu früh aus dem Arbeitsleben ausscheiden und insgesamt leider zum Beispiel durch zu viel Arbeitszeitverkürzungen und viel, viel, viel zu viel Transferleistungen viel zu wenig gearbeitet wird, gibt es auch nicht mehr so viel umzuverteilen. Die nette Reproduktionsrate, an den Begriff musste ich mir erst gewöhnen, heißt Geburtenquote, die Netto-Reproduktionsrate der Deutschen sinkt, aber ist ein ganz normaler soziologischer Begriff, kannte ich so aber nicht. Gab es zu meinen Zeiten noch nicht. Hochqualifizierte Zuwanderer aus Fernost oder Indien sind kaum zu erwarten, so bleibt nur die problematische Zuwanderung aus Afrika und Nah- und Mittelost. Die Fertilitätsrate der Deutschen wird weiter abnehmen. Zeichen des Verfalls ist das Kapitel 3 überschrieben. Etwas ist faul. Im Staate Dänemark wird Hamlet, Shakespeare zitiert. Das ist der Klassikerspruch zur Einleitung. Dazu pflegt Sarrazin einen gepflegten, positiven Antisemitismus, indem er über Seiten aufzeigt, wie intelligent die Juden doch waren und sind. Wie nahe dabei an der faschistischen Rede von der Schlauheit, Hinterlist und Verschlagenheit der Juden, die sich an allem bereichern, ist, merkt er wahrscheinlich nicht. Der aufmerksame deutsche Normalbürger, der das Buch kauft, man hat festgestellt, hauptsächlich Männer mittleren Alters aus der sogenannten Mittelschicht. Also alle die, die was zu verlieren haben, haben das Buch besonders häufig gekauft. Die, die Angst haben. Die werden sich dabei schon was denken, nämlich der aufmerksame deutsche Normalbürger wird sich seinen rassistisch-antisemitischen Teil, Resultat des kollektiven deutschen, angeblich traditionell christlich-abendländischen Gedächtnisses, bei dieser Darstellung schon denken. Außerdem, bei allen Säugetieren, man muss das nicht so kompliziert machen, gibt es trotz ähnlicher Grundstruktur des Hirns unterschiedliche Intelligenzprofile und unterschiedliche Intelligenzniveaus. Manche Tiere sind schlichtweg wesentlich dümmer oder wesentlich intelligenter als vergleichbare Tiere ihrer Rasse. Punkt. So ist das bei Menschen auch. Im Prinzip nämlich, sagt er, ist das bei Menschen genauso, die evangelische Pfarrerfamilie ist besonders intelligent. Zitat Sarrazin. Bei den Katholiken hat das Zölibat eine Vermehrung dieses Teils der intelligenten Bevölkerung verhindert. Wer ist hier oder war ja mal katholisch? Da seht ihr es. Zölibat. Das liegt an dem außerordentlichen Selektions-, also bei den Juden ist das natürlich alles ganz anders, überdurchschnittliche Anhäufung von Intelligenz. Warum? Das liegt an einem außerordentlichen Selektionsdruck, so kann man das auch nennen, auf sie durch das christliche Abendland. Also die dauernde Judenverfolgung kann man auch Selektionsdruck nennen. Da 50-80% der Intelligenz vererbt wird, sammelt sich Intelligenz bei bestimmten Menschen und die Juden sind da ein hervorragendes Beispiel. Oder aber die Deutschen, die vorm Fernseher sitzen und noch Bier trinken, weil sie viel zu viel Moos haben. Andere berühmte Sozialpolitiker nennen das spätrömische Dekadenz. Die Deutschen verkümmern immer mehr, weil die vererbbare Intelligenz von Generation zu Generation notwendigerweise natürlich abnimmt. Ist ja klar. Habt ihr alle verstanden. Wir setzen unser Land aufs Spiel. Wer nicht arbeitet, ist die Botschaft, soll auch nicht essen. Zitat Sarrazin, das Reich der Arbeit, das weiß auch jeder von euch, ist das Reich der Sekundärtugenden. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Ordnungsliebe, Frustrationstoleranz, Ein- und Unterordnung. Das ist das Reich der Arbeit. Arbeit adelt, das liegt ja jetzt sehr nah. Wenn aber das mit der Arbeit so ist, wie der Sarrazin definiert hat, Dann wieder Zitat Sarrazin. Boris Becker wurde zur traurigen öffentlichen Gestalt, Boris Becker, jedem bekannt, wurde zur traurigen öffentlichen Gestalt, als er die Rolle des Tennis-Champions verlor und keine andere fand. Das gleiche traurige Los teilen die funktionslosen Millionenerben und Nachfahren von Herrschaftshäusern. Wehe ihnen, wenn sie keine bürgerliche Rolle finden, dann sind sie unglückliche Außenseiter. Ich bin jetzt schon gespannt, was aus dem jahrhundertfachen Millionär zu Gutenberg wird. Nächste ideologische Prämisse, Sarrazins Sozialdarwinismus. Wie gesagt, ich arbeite so ein paar ideologische Prämissen des Faschismus ab. Gibt es nur Rettung für Deutschland? Ja, sagt Sarrazin. Mehr intelligente Kinder von intelligenten Deutschen. Dafür muss man auch hohe Prämien zahlen. Und Streichung aller Unterstützung für die sozial Degenerierten, die ihrer riesigen Nachkommenschaft auch noch die schlechten Gene vererben. Besonders schlimm ist es, dass so hohe Netto-Reproduktionsrate von Türken und Kurden besonders viele Kinder mit Behinderungen durch kulturell oder genetisch bedingtes Inzuchtverhalten geboren werden, bei Türken und Kurden, die also von vornherein volkswirtschaftlich schädlich sind. Leider hat der Sozialstaat der Bundesrepublik durch großzügige Unterstützung hoher Geburtenraten von Dummen, also Unterschichtangehörigen und Muslimen, einen irgendwie gearteten Kampf Survival of the Fittest unmöglich gemacht. Die meisten Muslime bekommen auch deshalb so viele Kinder, weil sie stark religiös verankert sind. Konfessionslose Deutsche bekommen weit weniger Kinder. Deutsche Frauen mit Hochschulabschluss verzichten zum Teil ganz aufs Kinderkriegen, weil das ihrer Karriere im Weg steht. Zitat Sarrazin. Das Muster des generativen Verhaltens in Deutschland seit Mitte der 60er Jahre ist nur keine darwinsche natürliche Zuchtwahl im Sinne von Survival of the Fittest, sondern eine kulturell bedingte, vom Menschen selbst gesteuerte, negative Selektion, die den einzigen nachwachsenden Rohstoff, den Deutschland hat, nämlich Intelligenz, relativ und in absolut hohem Tempo vermindert. Und hier muss der Staat die Selektion steuern. In Klammern, im Faschismus wurden asoziale, behinderte, arbeitsscheue, bei Sarrazin heißen die Leistungsunwillige, und solche, die der Staat für unproduktiv hielt im kapitalistischen Prozess, die wurden also umgebracht, unfruchtbar gemacht, eingesperrt. Die deutschen Unterschichten dürften sich heute nicht mehr proportional, überproportional vermehren. Auf Migrantinnen aus der Türkei, Afrika, sowie dem Nahen und Mittleren Osten sollte das natürlich sowieso zutreffen. Unter diesen Menschen ist, Zitat Sarrazin, die Neigung weit verbreitet, Kinder zu zeugen, um mehr Sozialtransfers zu bekommen. Und die in der Familie oft eingesperrten Frauen haben im Grunde ja kaum etwas anderes zu tun. Mit genug Kindern kommt der Araber auf 3.500 Euro im Monat. Zitat Sarrazin immer, das Transfersystem setzt auf deren, gemeint sind Araber und Türkenfamilien, Fruchtbarkeit hohe Prämien aus und zieht so die migrantische Unterschicht von morgen heran. Das wird mehrmals betont, weil ich gerade sagte, Faschismus und Ideologieelemente daraus kommen aus der Mitte, wird das natürlich noch von Peer Steinbrück, inzwischen also von manchen Journalisten als zukünftiger Kanzlerkandidat hoch gehandelt, getoppt in der Bild-Zeitung. Der schreibt nämlich, manche Zuwanderer können sogar von dem Geld, das sie in der Bundesrepublik als Transfers beziehen, zu Hause die Leute also mit unterstützen, also ganze Großfamilien woanders ernähren. Sarrazin, aus den männlichen arabischen Kindern werden die jugendlichen Gewalttäter von morgen, während die jungen Mädchen früh heiraten, viele Kinder bekommen und durch mehr Transferleistungen das Familieneinkommen sichern. Sarrazins Forderungen sind ganz einfach. Die USA unter Clinton haben das vorgemacht. Das wurde Clinton oft als Rassismus vorgehalten, sei aber gar kein Rassismus, sondern sei nur volkswirtschaftlich sozusagen geboten. Nämlich wie in den USA müsste man es machen. In den ersten 10 Jahren gibt es keinen einzigen staatlichen Cent. Auch bei uns muss das so sein. Wenn Familienangehörige wirklich nachkommen sollten, dann müssten die Familien vorher den Nachweis führen, dass Neuankömmlinge sozial, medizinisch und so weiter total abgesichert sind und keinen einzigen staatlichen Cent brauchen. Aber in deutschen Medien wird ein Schmusekurs gegenüber Migrantinnen gefahren. Zitat: Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Das sind die deutschen Medien zu der Migrantinnenfrage. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Zitat Sarrazin. Leider lässt die politische Klasse sich ihren Diskurs und ihre Diskussion von den Medien diktieren. Also, die politische Klasse fährt einen Schmusekurs gegenüber allen Zuwanderern. Und mit diesem Unfug müssen wir Schluss machen, sonst schaffen wir uns ab, wir die Deutschen. Solche Bedrohungs- und Festungsmetaphern durchziehen das ganze Buch. Im 8. Kapitel Demografie und Bevölkerungspolitik, das lautet: Mehr Kinder von den Klugen, bevor es zu spät ist. Und Schiller wird zur Einleitung zitiert: Frommt den Schleier aufzuheben, wo das nahe Schrecknis droht, nur der Irrtum ist das Leben und das Wissen ist der Tod. Sarrazins Therapieangebot: Streichung, wie gesagt, der viel zu hohen Transferleistungen und Prämien fürs Kinderkriegen in allen Unterschichten, aber hohe Prämien, wenn deutsche Akademikerinnen vor dem 30. Lebensjahr Kinder bekommen. Das Kosten-Nutzen-Denken bringt Sarrazin besonders schön zum Ausdruck gegen eine wissenschaftliche Ausbildung für Erzieherinnen. Das haben die ja 2009 in einem Streik gefordert. Nämlich, Zitat, Sarrazin wieder: Kinderlose bzw. kinderarme akademisch ausgebildete Erzieherinnen verzichten auf eigenen, möglicherweise intelligenten Nachwuchs, um sich der frühkindlichen Erziehung von Kindern aus der deutschen Unterschicht und aus bildungsfernem migrantischem Milieu zu widmen, die im Durchschnitt weder intellektuell noch sozial das Potenzial mitbringen, das ihre eigenen Kinder, also der Erzieherinnen, wenn sie welche bekommen würden, hätten haben können. Wichtig wäre es, die Netto-Reproduktionsrate der höher gebildeten, intelligenteren Bürger zu fördern. Zum Beispiel könnte der Staat für jeden Hochschulabsolventen, der vor der Geburt des ersten Kindes unter 30 Jahre ist, 50.000 Euro Prämie zahlen. Das klingt, sag ich jetzt, wie Kopfgeldprämie, ist es aber auch. Vor allem akademische gebildete Eltern, wer jetzt nicht so schnell rechnen kann, dem rechne ich das vor, Sarrazin rechnet das auch vor, könnten bei der Geburt des zweiten und dritten Kindes in jungen Jahren, Zitat Sarrazin, das Eigenkapital für eine Wohnung, Zitat Ende, ich sage jetzt dahinter, zusammengebären. Denn für jedes Kind von deutschen Akademikerinnen, Meriba, ne? Hast du einen deutschen Pass?
Ja.
Vor 30, ne?
Passt nicht so ganz.
Sarrazin, ach, du gehst von jeder Zeit für 23 durch. Erzähl doch da nichts. Also, diese Prämie aber, sagt der Sarrazin, Zitat, das wird eine politische Klippe sein. Denn diese Prämie dürfte nur selektiv eingesetzt werden, nämlich nur für jene Gruppen, bei denen eine höhere Fruchtbarkeit zur Verbesserung der sozioökonomischen Qualität der Geburtenstruktur besonders erwünscht ist. Spätestens hier wird dann noch so eine Art eugenischer Rassismus zum Nutzen der profitorientierten kapitalistischen Wirtschaft deutlich. Sarrazin nennt das natürlich immer volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Manches erinnert unheimlich stark an die Propagandarechnung der deutschen Faschisten, was ein Behinderter an Steuern kostet und was man, wenn der nicht wäre, man da Gutes für deutsche gesunde Kinder mit an tun könnte. Also das Hauptthema Sarrazins ist nicht die Fertilität von Muslimen und deren mindere Intelligenz, die sie vererben. Das Hauptthema heißt, wie werden eigentlich Nutzlose vielleicht doch wieder zu Mehrwertproduzenten. Wenn nämlich 50-80% der Intelligenz vererbbar sind, mit jeder Generation, die Bier trinkend und Chips fressend vor Fernsehflachbildschirmen sitzt und dabei dick und fett und unbeweglich und krank wird, alle Sarrazin, und gleichzeitig Intelligenzverluste erleidet und die immer weiter geminderte Intelligenz an die jeweils nächste Generation vererbt, dann muss man diese Leute letztlich zum Arbeiten zwingen. 425 Euro ist natürlich also viel zu viel. Das sichert ja nur ein gemütliches Leben. Mit 425 Euro nämlich kann man, nur damit einem das jedem klar ist, kann jeder nach den Standards des sozialen Wohnungsbaus würdig wohnen, Krankenversorgung auf dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung beanspruchen, sich sozial und adäquat unauffällig kleiden, sich gesund und vitaminreich ernähren und so der Gefahr von Übergewicht entgehen, kann alle seine Kinder vom Kindergarten bis zum Abitur unentgeltlich in öffentlichen Bildungseinrichtungen ausbilden lassen bis zum Abitur, kann mit dem Sozialpass unentgeltlich alle öffentlichen und öffentlichen Bibliotheken und Museen besuchen, sowie erhebliche Vergünstigungen im öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Und Energiekosten lassen sich mit einem Pullover, den man anzieht, wenn es kalt ist, sehr einfach senken. Alles Sarrazin. Aber man kann auch mehr sparen, denn diese Unterschichten haben längst rausbekommen, dass man Nahrung ja umsonst bekommt bei all den verschiedenen Tafeln, die es inzwischen gibt. Dafür braucht man eigentlich gar kein Geld. Man muss nur bei den Tafeln das abholen. Und bei verschiedenen karitativen Kleiderstuben kriegt man auch jede Form von Kleidung umsonst. Kostet nichts Laden. Die Hartz-IV- und Transferbezieher sind individuell nicht willig, ja, sich Arbeit zu suchen. Aber verantwortlich dafür ist natürlich auch der Staat, denn der prämiert ja deren Faulheit, indem er denen also so hohe Transfers zahlt. Und jeder Cent mehr führt zu mehr Arbeitslosen, weil immer mehr Leute sich zu Hause vor dem Flachbildfernseher, da redet er dauernd von dem Flachbildschirm, setzt und da also vor sich hingammelt. Interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang, dass Sarrazins Sohn Richard Hartz-IV-Empfänger ist und der also in Zeitungen sagt, dass also er kaputt gemacht worden wäre, ich mache das jetzt wieder kurz, durch eine autoritäre Mutter, wahrscheinlich genauso autoritären Vater, und dass er eigentlich mit Hartz-IV ganz gut lebt und vor allen Dingen keinen Leistungsdruck zum Arbeiten mehr spürt. Sarrazins Sohn Richard. Also mit der Vererbung der Gene hat das auch so seine Tücken. Jeder ist seines Glückes Schmied. Wenn nur der Einzelne wollte, könnte er also all das also erreichen, was der Sarrazin jetzt gerade also gesagt hat. Aber Sinnspruch unter dem Kapitel wieder, Matthäus 6,26, jetzt wird es mal biblisch. Das Kapitel heißt Armut und Ungleichheit, Untertitel viele gute Absichten, wenig Mut zur Wahrheit. Und da zitiert er also Matthäus, seht die Vögel unter dem Himmel, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Im Kontext ist dieser himmlische Vater der Staat und die Vögel natürlich die angeblich Armen. Aber Sarrazin argumentiert gegen den himmlischen Vater. Eigenverantwortung und Selbstbestimmung sind notwendig, dann kommt man also aus dem Elend auch raus. Arbeit, nochmal, vermittelt Glück und Stolz und sozialen Austausch. Je länger jemand nicht arbeitet, sondern als Transferbezieher in jeder Hinsicht verkümmert, desto weniger Intelligenz wird er weiter vererben. Für einen großen Volk für einen großen Teil der Kinder ist der Misserfolg also durch die Vererbung der Gene also vorgegeben. Die geistig und moralisch Schwächeren, so Sarrazin, die also dann dauernd, würden noch mehr Kinder produzieren, um an noch mehr Kindergeld zu kommen. Ich komme jetzt zum Ende. Ich kann noch einiges von dem, was Sarrazin sagt, gleich sagen. Der positive Traum, den Sarrazin hat, ist auch ganz einfach. Eigentlich muss man nur ein paar Naturgesetze anerkennen. Nämlich Sarrazins Prämisse Soziobiologismus. Soziobiologismus ist die Ideologie, die unter anderem dem Territorialprinzip zugrunde liegt. Sarrazin zitiert nämlich Irenaeus Eibel Eibelsfeld, einem Verhaltungsforscher aus der Schule Konrad Lorenz, der sich ja faschistisch schon mal groß herausgetan hat. Und dieser Eibel Eibelsfeld, der sagt also, jedes Kaninchen und jede Blaumeise verteidigt ihren Biotop. Jeder Mensch auch, gegen Eindringlinge. Und jeder Mensch, egal wo, verhält sich instinktiv nach dem Territorialprinzip. Nur damit ihr Bescheid wisst, welche Instinkte euch vielleicht fehlen, wenn ihr also nicht gegen Ausländer seid. Ja, instinktiv müsst ihr dagegen sein, denn das ist ein Instinkt. Gut, ich könnte jetzt von der kritischen Psychologie da einiges zu sagen, sage ich morgen Abend aber in Hattingen bei einem Vortrag in der VHS über Gesellschaftscharakter und Individualcharakter, zu dem ihr herzlich eingeladen seid, in Hattingen in der VHS, 1930 im Alten Rathaus, lohnt sich schon allein wegen des Alten Rathauses dahin zu kommen. Die Verteidigung des eigenen Biotops wird, wie aber auch andere Eigenschaften, eben zum Instinkt oder eben zu einer anthropologischen Konstante erklärt. Der positive Traum Sarrazins. Durch schärfste Maßnahmen, durch eine Regierung, die im Jahre 2013 gewählt wird, er denkt ja immer in 100 Jahren voraus, diese schärfsten Maßnahmen auf finanzieller Art gegen Zuwanderinnen, also keine irgendwie gearteten Transferleistungen vom Staat mehr, nichts da mehr, gegen Bildungsverweigerinnen, gegen Schulschwänzerinnen, gegen Kopftuchträgerinnen, gegen Sport- und Schwimmunterrichtverweigerinnen, da geht es nur mit kleinem I, Verweigerinnen, Einführung der Standards von 1970, vor allem in deutsche Mathematik für alle Kinder in der Grundschule, verringert sich die Zahl der Wohlstandsflüchtlinge sehr schnell. Und die Zahl der Vorziehenden wird in die Höhe steigen. Dadurch wächst die Netto-Reproduktionsrate der Deutschen. Und wenn das jetzt im Jahre 2013 durch eine vernünftige Bundesregierung eingeleitet wird, sind im Jahre 2040, die Jüngeren von euch werden das noch erleben, die Migrantenquartiere in den deutschen Großstädten schon weit geschrumpft und türkisch und arabisch hört man kaum noch. Schon im Jahre 2040. Und der Albtraum, das im Jahre den ich ja gerade zitiert habe, wird nicht wahr. Natürlich muss da ein Umdenken stattfinden. Der muss in der Schule stattfinden, das ist also völlig klar. Durch wirklich harte Maßnahmen da in der Schule, durch Prämien für die frühgeborenen Kinder von Intelligenten, durch Verweigerung aller Transfers an Zuwanderungen und natürlich auch an die Deutschen, die da also einfach nur so rumsitzen. Ja? Ich werde jetzt keine weiteren positiven oder negativen Stimmen zu Sarrazin mehr bringen, nur wir sollten darauf achten, ich bin da glaube ich auch drauf, erst darauf reingefallen, die bürgerlichen Kritiker Sarrazins tappen voll in die Falle, wenn sie jetzt nachweisen, dass Ausländer und Migranten durchaus nützlich im kapitalistischen Sinne sein könnten. Ja? Es wird ja jetzt vorgerechnet, dass sie so schädlich gar nicht sind, sondern sogar zu unseren Renten beitragen, den Shareholder mehr bringen, als sie kosten. Und dafür werden dann auch sogar von der Linken gute Zahlen genannt. Sarrazins Biologismus, Rassismus, Sozialdarwinismus wird damit aber gar nicht widerlegt, sondern man steigt darauf ein, wenn behauptet wird, die bereichern ja Deutschland und sei es nur durch Kulturfestivals mit exotischen Speisen, Tänzen und Gesängen. Aber im Sinne von Kapitalakkumulation Kapitalexpansion, Kapitalrentabilität und Profitmaximierung lässt sich das kaum verwerten. Wenn jetzt in ganz vielen Talkshows mit und ohne Sarrazin und Zeitungsartikeln gestritten wird, wie viel denn nun die Migrantinnen wirklich zur volkswirtschaftlichen Entwicklung beitragen, wie viele Mädchen türkischer Herkunft denn wirklich am Schwimmunterricht teilnehmen oder nicht teilnehmen, wie viele arabische und türkische Jugendliche im Vergleich mit deutschen, vergleichbar armen Jugendlichen, im vergleichbar armen Wohnmilieus kriminell werden, wie bildungsfern denn Schüler türkischer Herkunft sind im Vergleich mit entsprechenden armen deutschen Jugendlichen und so weiter. Und ob der neue Innenminister Hans-Peter Friedrich während der Islamkonferenz vom 29.03.2011, also vor ein paar Tagen, Muslime zu Recht auffordert, potenzielle Selbstmordattentäter in ihren Gemeinden aufzuspüren und zu melden und dann diese Sicherheitspartnerschaft ja irgendwie funktionieren könnte. Wenn man sich auf diese Diskussion einlässt, dann muss man wissen, dass man also systemimmanent diskutiert, nämlich Kapitalismus als Naturverhältnis, als alternativlos darstellt. Dass dann das ideologische Dogma ist, Kapitalismus muss sein. Natürlich ist das wichtig, die empirische Basis und die Statistiken Sarrazins als selektiv und phänomenologisierend zu entlarven und zu widerlegen. Das ist völlig klar. Natürlich musste er zugeben, dass er Statistiken selber erfunden hat. Aber im Sinne Poppers durchaus richtig. Im Sinne der SPD durchaus richtig. Denn wenn man eine Statistik, Sarrazin wieder, schöpft, die in die richtige Richtung weist, und wenn sie keiner widerlegen kann, dann setze ich mich mit meiner Schätzung durch. Da hat ihm dann auch seine Frau, was Schulen und so weiter angeht, sehr bei geholfen. Also, ob jetzt Sarrazin ein Skandal ist oder die deutsche Normalität, ob Sarrazin also tatsächlich also faschistoid oder faschistisch ist oder was auch immer, ich habe versucht, euch ein paar Denkanstöße dafür zu liefern und verteile euch jetzt noch, damit auch ihr mal seht, wie gut man also leben kann, den Selbstversuch Sarrazins. Der hat nämlich 3 Tage aus seinem Buch, Seite 159 ist das, hiermit gelebt und siehe da, es ist ihm wohl bekommen. Und jeder kann ja jetzt also versuchen, diesen Speiseplan einzuhalten. Da kommt er nämlich noch mit viel weniger als 4,25 Euro aus. Wolfgang, lach nicht so. Du lebst wahrscheinlich über deine Bedürfnisse. Wer jetzt also da jetzt sparen will, der möge also einfach den Speiseplan eines Ein-Personen-Haushalts, wer jetzt mehr zu Hause hat an Personen, kann das also entsprechend umrechnen. Falls er die Grundschulbildung von 1970 hat. Denn Sarrazin bedauert also, dass heute also auch so Viertklässler kaum noch also bis 10 zählen können, weil natürlich die gesamte deutsche Bildung in den letzten Jahren unter dem Einfluss der 68er den Bach runtergegangen ist. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Es war jetzt genau 1 Stunde und ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt.